das ist der ICF Basel Podcast.
Yes. Perfekt. Der Raffi hat gesagt, wir sind mitten in der Serie zum Thema Heiliger Geist. Und das möchte ich jetzt fortführen. Und ich habe gedacht, ich möchte heute über einen Aspekt vom Thema vom Heiligen Geist reden, der vielleicht nicht so geläufig ist. Und der Aspekt ist inspiriert aus folgendem Vers, Epheser 4,30. Und das beschäftigt mich so in den letzten paar Wochen und Monaten. Epheser 4,30, da steht, Paulus schreibt dort, betrübt nicht den Heiligen Geist Gottes, mit dem ihr versiegelt worden seid auf den Tag der Erlösung hin. Betrüben heißt traurig machen. Also Paulus sagt, möchte der Heilige Geist nicht traurig. Betrübe den Heiligen Geist nicht, mit dem ihr versiegelt worden seid auf den Tag der Erlösung hin. Und an einer anderen Stelle, ich habe das jetzt nicht zum Einblenden, im 1. Thessaloniker schreibt der Paulus, dass wir den Geist Gottes nicht dämpfen sollen, dass wir sein Wirken nicht limitieren sollen in unserem Leben. Und der Kontext von diesen beiden Versen, wenn wir die anschauen, macht klar, was es ist, was der Heilige Geist traurig macht in unserem Leben und was es ist, was ihn dämpft in unserem Leben, sein Wirken limitiert. Wenn wir schauen, was der Kontext ist, wird klar, dass unsere Handlungen sind. Wie wir leben, wie wir handeln, was wir machen, was wir nicht machen, was wir sagen oder was wir nicht sagen, was wir schauen, was wir nicht schauen, was wir uns reinziehen, was wir denken und so weiter. Das trübt den Heiligen Geist oder limitiert sein Wirken in unserem Leben. Und ich habe gedacht, wenn wir schon mal über das Thema vom Heiligen Geist reden, habe ich gedacht, es ist eine gute Idee, mal über das Thema zu reden, wie wir den Heiligen Geist traurig machen. Und ich merke so, die Stimmung im Saal ist extrem gut im Moment geworden, wo ich gehört habe, was das Thema für heute Morgen ist. Es ist gut. Aber versteht ihr, wir reden so oft darüber, dass wir sagen, wir wollen mehr vom Heiligen Geist. Und das ist auch gut so, oder? Wir sollen mehr wollen und wir beten, Gott, schenk uns mehr vom Geist, Gottes, von deinem Geist. Erfüll uns mehr, gib uns mehr und das ist wichtig und richtig und das sollen wir machen. Aber was, wenn wir auch mal vielleicht unseren Fokus auf das könnten richten, dass wir können beten, Gott, hilf mir, so ein Leben zu führen, so zu handeln, so zu reden, so zu schauen, so zu denken, wie du das für mich denkst und wie und so zu handeln, damit sich der Heilige Geist, der in uns lebt, sich wohlfühlt und nicht traurig wird. Was ist, wenn wir vielleicht einmal so könnten beten? Und etwas, was der Vers, den wir gerade vorher zusammen gelesen haben, mir zeigt, ist, dass der Heilige Geist nicht irgendetwas ist. Es ist nicht irgendwie ein Es, sondern es ist eine Person. Natürlich, es ist kein Mensch, es ist Gott, es ist Teil von der Trinität, oder? Vater, Sohn und Heiliger Geist. Aber es heisst, der Heilige Geist kann traurig werden. Das heisst, der Heilige Geist hat Emotionen. Der Heilige Geist hat einen Charakter. Der Heilige Geist hat Wünsche. Und Ideen für uns. Der Heilige Geist hat Gefühl. Hast du gewusst, dass der Heilige Geist auch Humor hat? Ich kann mich noch gut erinnern, ich war vor 9 Jahren an einer Bibelschule in Australien. Und ich habe mit einem Brasilianer im Zimmer geteilt, oder? Für ein Jahr. Und dort ist im College so das Thema gewesen, genau das gleiche wie heute, so Heiliger Geist, oder? Dass er eine Person ist und in uns lebt und so weiter und einen Willen hat. Und der Pedro, er hat einen Job angenommen, einen Nebenjob neben dem College, um das alles irgendwie zu zahlen, als Hauswart in einer Schule. Das Spezielle daran war, dass er das in der Nacht gemacht hat. Das heisst, er hat jede Nacht um 1:30 aufstehen und hat irgendwie bis 7 Uhr morgen Hauswart gemacht und ist dann am Morgen ins College zu spät, oder, weil er verpennt hat. Oder? Aber ich dachte, woher nimmt er seine Energie? Und das Krasse war, er hat keinen Wecker gehabt. Und dann sage ich so, hey, wie machst du das? kauft er einen Wecker, oder? Und dann sagt er mir so, hey Matthias, der Heilige Geist lebt in mir. Und das ist eine Person, der kann mich wecken, wenn er will, um 13:30. Und ich habe dann gedacht, oder ich habe es nicht gesagt, aber ich habe gedacht, hey Alter, der Heilige Geist hat dir auch ein Hirn geschenkt, oder? Du kannst auch einen Wecker kaufen. Aber das Faszinierende war, dass er jede Nacht um 13:30 aufgestanden ist. Und so nach ein paar Tagen habe ich gefragt, was läuft, oder? Dann habe ich ihn gefragt, hey Pedro, was klappt das, oder? Und er sagt, ja voll. Und er so, bet doch auch mal. Der Heilige Geist lebt auch in dir. Bet doch auch mal, dass er dich um 13:30 weckt. Und ich so, ja komm. Und dann so kurz vor dem Einschlafen und mit dem letzten Gedanken, bevor ich weggedöst bin, habe ich so betet, ja, also Heilige Geist, du lebst in mir, du kannst mich auch wecken um 13:30, wenn du willst. Und in dieser Nacht wache ich tatsächlich um 13:30 auf und check so fast nicht und dachte, oh, okay, und schlafe wieder ein, oder? Wache wieder auf und es ist 13:40. Dann schaue ich so über zum Pedro und er ist immer noch am Pennen. Und dann gehe ich so auf, hey, er muss aufstehen, er muss arbeiten. Dann bin ich so über, hey Pedro, du musst aufstehen, es war 13:30, du musst arbeiten, oder? Und er hockt so auf und schaut mich so an, lacht so und sagt, siehst du, der Heilige Geist lebt auch in dir. Und der Heilige Geist schafft in uns, oder? Er lebt in jedem von uns und er schafft in der Gemeinschaft und redet durch andere zu uns und hilft uns und so weiter, oder? Und wenn der Heilige Geist eine Person ist, also eine Persönlichkeit hat, dann ist das jetzt eigentlich ein spezieller Moment, weil wir reden nicht einfach über irgendetwas, sondern über jemanden. Hast du schon mal über jemanden geredet, mit einer Gruppe von Leuten oder so zweit oder so, und du redest über die Person und merkst nachher, dass die Person die ganze Zeit im gleichen Raum war und alles zugelassen hat, oder? Genauso ist es heute so, der Heilige Geist ist da, oder? Und hört zu und hat Ideen und Wünsche und oder? Es ist hoffentlich gut, was wir jetzt hier sagen über ihn, oder? Und ich möchte zum Anfang beten und den Heilige Geist einladen, dass er unsere Ohren öffnet, oder? Für den heutigen Abend, für das, was er möchte sagen. Heilige Geist, ich danke dir, dass du anwesend bist und dass wir dich nicht müssen anbeten oder ansingen, sondern du bist da. Und danke, dass du zu uns möchtest reden und dass du uns möchtest Sachen zeigen, dass du uns möchtest Jesus zeigen. Und ich bitte dich, öffne unsere Ohren für das, was du willst machen, unsere Herzen für dein Wirken. Hilf mir, das überzubringen, so wie du denkst, dass es richtig ist. Mach uns sensibel für das, was du möchtest machen. Amen. Jetzt, bevor wir darüber reden, was es ist, was der Heilige Geist betrübt, was ihn traurig macht, möchte ich die alles entscheidende Frage stellen, wo wir müssen richtig beantworten, weil wenn wir sie falsch beantworten, kommt es letzt, wie wir denken, warum der Heilige Geist, was der Heilige Geist traurig macht. Wir müssen die Frage beantworten können, warum wird der Heilige Geist traurig? Wieso, denkt ihr, wird der Heilige Geist traurig, betrübt? Wenn wir die Frage nicht richtig beantworten, kommt es falsch raus am Schluss. Ich habe letztens mit einem Kollegen über das Thema geredet und ich habe ihm von diesem Vers erzählt und habe gesagt, wir sollen den Heiligen Geist nicht betrüben, schon in der Bibel und so. Und dann sagt der Kollege mir, hey, ich finde den Satz von Paulus so doof. Ich finde das so überflüssig. Er hat gesagt, weißt du, wenn ich versage, wenn ich einen Fehler mache, wenn ich wieder mal reingeschissen habe, dann bringt es mir nichts, wenn ich weiss, dass der Heilige Geist traurig ist. Ich bin ja selber schon enttäuscht von mir selber. Und dann habe ich das Gefühl, Gott ist noch enttäuscht und dann brauche ich noch eine dritte Person, die auch noch enttäuscht ist. Was soll das? Das ist ja nur ein schlechtes Gewissen, was das bei mir auslöst. Und dann hat die Person, der Kollege, mir ein Beispiel genannt und das ist mir geblieben. Und er hat gesagt, schau, das ist wie ein Vater, wo der Sohn vom Vater Scheissdreck baut, oder? Und es richtig versaut und etwas Übles macht und keine Ahnung, und es kommt aus und der Sohn geht zum Vater, oder? Und dann geht der Sohn zum Vater und erzählt es ihm und so weiter und der Vater sagt, seine Reaktion ist, Sohn, ich bin so enttäuscht von dir. Ich bin so traurig, dass du das gemacht hast. Und mein Kollege hat gesagt, ich hätte lieber, dass mein Vater mir eins in die Fresse schlägt, dann ist es gut, als dass er mir sagt, ich bin enttäuscht von dir und ich bin traurig. Das macht mehr weh. Und ich finde, er hat recht. Und ich habe schon oft in Predigten gehört, nicht im ICF, auf YouTube und so. Ich weiß nicht, vielleicht hast du diesen Satz auch schon mal gehört. Das heisst, Amix, wenn du sündigst, dann brichst du nicht nur das Gesetz von Gott, sondern du brichst auch das Herz von Gott. Hast du schon mal diesen Satz gehört? Hand auf, wenn du schon mal gehört hast. Okay, ein paar. Es sind wenig, das ist ein gutes Zeichen. Weil ich reg mich dann Amix so grausam auf, wenn so ein Satz fällt. Ich reg mich grausam auf. Obwohl die Absicht, die Motivation von diesen Leuten, die das sagen, eigentlich eine gute ist, weil sie möchten das Gewicht von der Sünde betonen, oder was hat in deinem Leben. Und sie möchten dir vielleicht, indem sie ein schlechtes Gewissen dir machen und vielleicht sagen, hey, schau, es verletzt Gott auch im Herz, wenn sie dich mehr motivieren, oder, dass du dich mehr anstrengst und so weiter. Aber meistens, wenn du sie dann fragst, ja, warum bricht denn Gottes Herz, wenn wir sündigen? Kommt irgendwie nicht wirklich eine befriedigende Antwort. Dann kommt meistens so irgendwie die Erklärung, ja, Gott ist heilig und er ist halt auch gerecht, oder? Und das bricht etwas in seinem Herz. Und das stimmt. Gottes Herz bricht, wenn wir sein Gesetz missachten. Aber warum? Warum? Und die Antwort, er ist heilig und gerecht, ist einfach nicht gut genug. Und ich frage mich manchmal, welche Bibel lesest du? Natürlich bricht Gottes Herz, wenn wir sein Gesetz missachten. Natürlich wird er traurig, wenn wir seinen Ratschlag nicht befolgen. Warum? Weil er uns liebt. Weil er das Beste für dich und mich will. Darum gibt er uns seine Weisungen. Darum gibt er uns sein Gesetz. Weil er für uns ist. Weil das zum Besten ist für uns, weil das zum Besten uns dient. Darum ist Gott traurig, wenn wir das Gesetz missachten. Schau, viel besser passt das Bild von einem Vater, der einem Sohn ganz viele Ratschläge und Weisungen mit auf den Weg gibt, weil er den Sohn liebt und weil er will, dass er sich daran hält, weil er weiß, was besser für den Sohn ist. Und der Sohn bricht jegliche Ratschläge und jegliche Gesetze, die der Vater ihm je gegeben hat. Und der Vater sieht, wie der Sohn sich selber schadet und wie er sieht, wie er es anderen schadet und er sieht, wie sein Leben kaputt geht. Und wegen dem ist der Vater traurig, weil er ihn liebt und aus keinem anderen Grund. Und wenn der Sohn zurückkommt und heimkommt, und dann ist die Reaktion vom Vater nicht, ich bin so enttäuscht von dir, ich bin so traurig, sondern er freut sich, wenn der Sohn zurückkommt. Amen. Schau, der Heilige Geist, Gott, der Vater ist traurig, aber nicht beleidigt. Und es ist genau das Gleiche beim Heiligen Geist. Der Heilige Geist ist traurig, zum Teil, ab unseren Handlungen, aber nicht beleidigt. Das ist ein riesen Unterschied. Weil es ist keine Kraft in dieser Aussage, verstehst du? Es ist keine Kraft, wenn wir sagen, der Heilige Geist wird traurig, weil wir es nicht auf die Reihe kriegen. Weil das einfach nur den Druck und schlechte Gewissen erhöht, aber uns keine Kraft gibt, es anders zu machen. Und wenn wir es wieder versauen, ist das schlechte Gewissen umso grösser und wir denken, oh, wir haben es wieder versaut. Und du kommst so in einen Teufelskreis rein von der Verurteilung. Und du meinst, der Heilige Geist verurteilt dich, dabei ist er für dich, weil er dich liebt. Er ist auf deiner Seite. Schau, wenn wir nicht verstehen, dass er auf unserer Seite ist und das Beste für uns will und für uns ist, wenn wir das nicht verstehen, gehen wir in dem Moment, wo wir ihn am meisten brauchen, in unseren Versuchungen, in dem Moment, wo wir versaut, wenn wir es versaut haben, gehen wir nicht zum Heiligen Geist, zu dem, der uns helfen können, weil wir uns schämen vor ihm, weil wir das Gefühl haben, er ist traurig oder wir haben es jetzt wieder mal versaut. Aber wenn wir wissen, er ist für uns, gehen wir zu der Quelle, wo uns wirklich helfen kann. Jetzt reden wir dann bald drüber, was es ist, was der Heilige Geist traurig macht. Aber bevor wir das machen, möchte ich noch einen zweiten Punkt, eine zweite Grundlage legen, sonst verstehen wir es auch falsch. Leute, die nicht verstanden haben, dass Gott auf ihrer Seite ist und sie liebt und das Beste für sie will. Und dementsprechend auch der Heilige Geist. Wenn wir nicht verstehen, dass er für uns ist und das Beste für uns will. Solche Leute sagen amix Folgendes. Und vielleicht hast du das auch schon mal gehört. Hoffentlich hier. Sondern auf YouTube oder so. Die Leute sagen das. Wenn wir Sachen machen, die Gott nicht gern hat, dann verschwindet der Heilige Geist aus unserem Leben, weil er traurig wird. Wir können Gottes Geist durch unsere Handlungen vertreiben. Wer von euch hat schon mal so etwas in dieser Art gehört? Hand auf. Okay. Wenn so jemand etwas sagt, dann frage ich mich, welche Bibel lesest du? Welche Bibel lesest du? Lies nur einen Satz weiter. Lies nur einen Satz weiter. Nicht einmal, es ist sogar ein Komma, es ist sogar im gleichen Satz. Wir nehmen plötzlich ein Teil vom Vers, lass uns nochmal zusammen lesen, Epheser 4, Vers 30. Da steht es. Da sagt der Paulus, betrübt, macht der Heilige Geist nicht traurig. Und dann steht es, nach dem Komma, mit dem ihr versiegelt worden seid auf den Tag der Erlösung hin. Und ich frage mich, wie kann man das einfach nicht lesen? Wir sind versiegelt worden mit dem Heiligen Geist. Wir haben seinen Stempel aufgedruckt bekommen auf den Tag der Erlösung hin. Wir verlieren den Heiligen Geist nicht, weil wir sind versiegelt worden. Ich frage mich dann nichts, wie wir das irgendwie missbrauchen, oder was dort steht, um den Leuten irgendwie Druck zu machen. Aber das ist schon ganz klar, wir sind versiegelt. Schau, logisch stimmt's. Du kannst dem Heiligen Geist widerstehen, aber das ist etwas anderes als betrüben. Indem du dich gegen das Evangelium stellst, gegen Gnade Gottes, wärst deine Liebe nicht willst annehmen, Jesus ablehnst, konsequent in deinem Leben immer wieder gegen dich das stellst. Dann widerstreben wir dem Heiligen Geist. Das steht auch in der Bibel, Apostelgeschichte 7, 51, wenn du es daheim möchtest nachlesen. Das können wir. Aber wenn du Christ bist und den Heiligen Geist empfangen hast, ist es eindeutig, dass du versiegelt worden bist mit dem Heiligen Geist. Du hast einen Stempelaufdruck bekommen. Du hast einen Segelaufdruck bekommen. Du kannst ihn zwar betrüben und dämpfen, in deinem Leben als Christ. Und wir reden gerade über das, wie wir das machen. Aber du kannst ihn nicht verlieren. Und wegen dem möchte ich kurz noch über das Thema vom Segel reden. Ich habe ein Bild mitgebracht von einem Segel, oder? Das ist ein Segel. Und in der Bibel gibt es ganz verschiedene Bilder, oder, die gebraucht werden, um das Wirken und das Wesen vom Heiligen Geist zu beschreiben. Und es gibt ganz viele Bilder, oder? Vom Feuer, vom Wasser, vom Wind, vom Atem, vom Leben, von einer Taube, oder? Das da oben ist eine Taube, für die, die sich nicht schon die ganze Reihe gefragt haben, was das ist. Das ist eine Taube. Es gibt ganz verschiedene Bilder. Und ein Bild, das immer wieder auftaucht, ist das Bild vom Segel. Das Bild vom Segel. Und ich möchte euch das gerne vorlesen, was der Paulus im gleichen Brief schreibt, im Kapitel 1, Vers 13, Epheser. Im Epheserbrief. Jetzt sagt der Paulus, auch ihr gehört jetzt zu Christus. Ihr habt die Botschaft der Wahrheit gehört, das Evangelium, das euch Rettung bringt. Und weil ihr diese Botschaft im Glauben angenommen habt, hat Gott euch, wie er es versprochen hat, durch Christus den Heiligen Geist gegeben. Damit hat er euch sein Siegel aufgedrückt. Der Heilige Geist ist somit eine Anzahlung, die Gott uns macht, der erste Teil unseres himmlischen Erbes. Und jetzt musst du den Satz reinziehen. Gott verbürgt sich damit für die vollständige Erlösung derer, die sein Eigentum sind. Was für ein Hammerversprechen! Und mir ist das wieder neu irgendwie bewusst worden, als ich mich mit diesem Text auseinandergesetzt habe. Was für ein absolut geniales Versprechen. In dem Moment, wo du Jesus vertraust und ihn in dein Leben einladest und sagst, hey Jesus, ich vertraue dir. Ich gebe mich in deine Hand sozusagen. In dem Moment heisst, empfangst du den Heiligen Geist als Segel und als Anzahlung, damit du sein Eigentum bist. Schau, man hat damals Vieh und Sklaven mit so einem Brandsegel, also mit so einem Segel brandmarkt, oder? Das heiß gemacht und hat so ein Segel aufgedruckt. Das heisst, ein Segel war wie ein Zeichen von Eigentum gewesen. Das bedeutet, wenn du damals eine Kuh gesehen hast oder einen Sklaven mit einem Siegel irgendwie auf der Hüfte oder wo auch immer, auf dem Hals oder was, dann hast du gewusst, dass die Kuh oder der Sklave schon jemandem gehört. Dann hast du gewusst, dass die Kuh oder der Sklave schon einen Besitzer hat und dass du die nicht mehr kaufen kannst. Und im Alten Testament wird vom Segel, wird von der Beschneidung als Segel geredet. Abraham hat Beschneidung als Segel empfangen. Das heisst, wenn du Jesus vertraust, empfangst du den Segel, empfangst du den Heiligen Geist als Segel und das heisst, du gehörst zum Volk von Gott. Du gehörst zu seiner Familie. Gott ist dein Eigentümer. Gott ist dein Eigentümer und er hat nicht nur klar gemacht, wer der Eigentümer ist, sondern du hast auch den Charakter von seinem Wesen eingeprägt bekommen. Im Römer 5, Vers 5 steht, denn die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben ist. Damit jeder erkennt, wer ist dein Besitzer. Damit jeder erkennt, was das Wesen von deinem Besitzer ist, nämlich die Liebe. Wegen dem wird nicht nur als Segel vom Heiligen Geist geredet, sondern im gleichen Vers, den wir gerade gelesen haben, auch von der Anzahlung. Von der Anzahlung. Weil dein Eigentümer steht fest. Du stehst nicht mehr zum Verkauf. Als ich mich mit der Marisa verlobt habe, meiner Frau, als wir uns verlobt haben, habe ich sie reserviert. Sozusagen. Ich weiß noch, ich bin an der Herbstmesse. Und haben wir dort irgendwie einen Verlobungsring gekauft. Er war zwar billig, hässlich, er hat nicht gepasst. Und wir haben später einen neuen müssen kaufen, weil er ihr nicht gefallen hat. Aber mit dem war sie reserviert. Und schau, wenn jetzt irgendein anderer Typ sich an sie angemacht hat, dann hätte ich die Person freundlich dort auf den Ring hingewiesen. Und gesagt, schau, da ist schon etwas reserviert. Und wenn die Person das nicht respektiert hat, dann wäre ich wahrscheinlich ein bisschen unfreundlicher geworden. Schau, der Heilige Geist heisst, ist eine Anzahlung. Wie ein Verlobungsring von Gott an dich. Wir bekommen jetzt ein Kind in 2 Monaten. Und wir haben uns einen Kinderwagen gekauft. Aber zuerst haben wir müssen eine Anzahlung machen, um zu zeigen, hey, wir wollen ihn wirklich kaufen, damit er bestellt wird, oder? Und der Heilige Geist ist wie eine Anzahlung von Gott an dich, wie ein Versprechen, dass die Erlösung, die er dir verheisst, auch wird stattfinden vollkommen. Der Heilige Geist ist nicht nur ein Zeichen dafür, dass er dich liebt, sondern auch, dass die Liebe sich in deinem Leben wird schlussendlich durchsetzen. Das ist eine unglaublich, unglaubliche Verheißung für dich und mich. Die unglaubliche Verheißung für seine Kinder. Gottes Liebe wird sich schlussendlich in deinem Leben durchsetzen. Weil du bist versiegelt worden mit dem Heiligen Geist und das ist eine Anzahlung dafür, für die gesamte Erlösung. Darum sagt die Bibel, dass wir auf Hoffnung an erlöst worden sind. Und das, der Paulus sagt, sorry, ich treife ab, drift weg, aber der Paulus sagt, eine Hoffnung, die man will sehen, wäre keine Hoffnung mehr. Wir sind auf Hoffnung an erlöst worden, das ist eine Anzahlung. Schau, es ist nicht nur das Versprechen, dass er dich liebt, sondern auch, dass sich die Liebe eines Tages vollständig wird durchsetzen in deinem Leben. Das heisst, jeder Schmerz, jedes Leid, jegliche Bitterkeit, jegliche Unversöhntheit, jegliche Unvergebenheit, jeglicher Schmerz, jegliche Sucht, jegliche Gebundenheit, jegliche Selbstsucht wird eines Tages aufgehoben werden in der Liebe von Gott, die er zu dir hat. Weil du bist versiegelt worden mit dem Heiligen Geist. Er hat seinen Stempel aufgedrückt und der Besitzer ist für dich eindeutig. Du gehörst nicht mehr dir selber, du gehörst jetzt Gott und er schaut für dich und wird die ganze Zahlung durchführen eines Tages. Und darum sagt der Paulus in Philipper 1,6, der ein gutes Werk in euch angefangen hat, wird es vollenden, bis auf den Tag von Jesus Christus. Amen. Fantastisch. Und das Beste daran ist, der Heilige Geist ist ein Geschenk. Das Beste daran ist, den müssen und können wir uns nicht verdienen, sondern wird uns gratis geben, weil Jesus den Preis gezahlt hat für dich und mich am Kreuz. Alles, was wir machen müssen, ist das im Vertrauen annehmen. Es ist ein Geschenk, das ist Gnade. Schau, und das bedeutet, nichts, was du geleistet hast, hat dazu geführt, dass du den Heiligen Geist empfangen hast. Nichts. Das heisst auch, du kannst nichts dazu beitragen, dass du den Heiligen Geist wieder verlierst. Was ist das für ein Unglaube, so etwas zu sagen, wenn du nichts dazu hast können beitragen, dass du ihn empfängst, das Wesen von Gott? Wie können wir sagen, dass wir das aus eigener Kraft wieder verlieren können? Es ist ein Geschenk, das du dir nicht verdient hast und es ist ein Geschenk, das du nicht mehr los willst. Weil du bist versiegelt worden mit dem Heiligen Geist, heisst es. Und ich möchte dich heute ermutigen und einige von euch müssen das heute hören. Schau, egal wie gross deine Herausforderung ist, egal wie gross deine Hoffnungslosigkeit ist, die dich konfrontiert, egal wie gross der Umweg ist, wo du gegangen bist und egal wie gross deine Enttäuschung über dich selber ist, ab deinen Entscheidungen, ab deinen Fehlentscheidungen, ab deinen Sachen, wo du denkst, wie kann ich das noch machen? Das erste Mal, aber wie habe ich es geschafft, das nochmal und nochmal und nochmal zu machen? Egal wie enttäuscht du bist, egal wie unversöhnt und bitter, was auch immer, wie immer deine Situation aussieht, lass mich dich ermutigen und sagen, hey, nichts kann dich trennen von der Liebe von Gott. Nichts kann dich trennen von der Liebe von Gott, sagt der Paulus. Weder der Tod noch das Leben, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, weder sonst noch irgendwelche Macht. Du bist fest in der Hand von Gott und er lässt dich nicht mehr los. Weil du bist versiegelt worden mit dem Heiligen Geist. Und das, was er angefangen hat in dir, wird er zur Vollendung bringen. Du gehörst unwiderruflich zu Gott. Und das ist die crazy, unglaubliche Verheißung, die Gott für seine Kinder hat. Und das müssen wir verstehen. Das ist unsere christliche Hoffnung. Aber wenn wir die nicht richtig verstehen, verstehen wir falsch, was jetzt folgt. Okay? Also, wir haben die zwei Grundlagen gesetzt. Gott liebt dich, aber er wird auch zum Ziel kommen mit dieser Liebe in deinem Leben. Schlussendlich. Also, schau, du kannst den Heiligen Geist nicht durch deine Leistung empfangen, okay? Das heisst, du kannst ihn auch nicht durch deine Leistung verlieren. Aber, wir können den Heiligen Geist offensichtlich traurig machen oder dämpfen in unserem Leben. Oder zumindest, also limitieren. Sein Wirken limitieren in unserem Leben. Zumindest vorübergehend, oder? Weil schlussendlich setzt er sich durch. Spätestens, wenn wir tot sind. Wie dämpfen wir den Heiligen Geist? Wie limitieren wir sein Wirken? Und der Paulus schreibt das im Kapitel 4 im Kontext von dem Vers, den wir zusammen am Anfang gelesen haben. Was es ist, was der Heilige Geist betrübt. Und wenn wir jetzt Zeit hätten, dann würde ich mit euch das ganze Kapitel 4 zusammen lesen. Wir haben keine Zeit für das. Darum möchte ich dich ermutigen, lese daheim nach im Kapitel 4, was dort steht. Aber ich möchte wie zwei oder drei Vers lesen, wo ich denke, fasse wie das Kapitel 4 zusammen, um was es in Paulus dort geht. Und das steht im Epheser 4, 22 bis 24. Er schreibt dort, ihr sollt euer altes Leben wie alte Kleider ablegen. Folgt nicht mehr euren Leidenschaften, die euch in die Irre führen und euch zerstören. Doch sehen wir es schon wieder. Die Leidenschaften, die führen uns in die Irre und zerstören uns. Es ist nicht Gott, der hässig ist und uns zerstört wegen diesen Leidenschaften, sondern die Leidenschaften zerstören uns und führen uns in die Irre, okay? Weiter. Lasst euch in eurem Denken verändern und euch innerlich ganz neu ausrichten. Zieht das neue Leben an, wie ihr neue Kleider anzieht. Ihr seid nun zu neuen Menschen geworden, die Gott selbst nach seinem Bild geschaffen hat. Der Paulus redet darüber, dass wir unser altes Leben sollen wie ablecken. Unser altes Leben sollen wir wie ausziehen wie alte Kleider. Und wir sollen neue Kleider, die Gott für uns geschaffen hat, wo wir nicht selber nähen und selber durch unsere Leistung verdienen, die Gott für uns geschaffen hat, die neuen Kleider sollen wir anziehen. Das neue Leben sollen wir wie neue Kleider anziehen. Das heisst, abziehen und anziehen. Abziehen, und anziehen. Und der Paulus nennt ganz viele tolle Beispiele und ihr müsst das daheim nachlesen. Ich möchte nur ein paar nennen. Er sagt zum Beispiel, wenn du stehlst, sagt Paulus, hör auf mit dem. Ja, zieh das kalte Kleid ab. Stehl nicht mehr. Anstelle vom Stehlen sollst du jetzt einen ordentlichen Job suchen, Geld verdienen und Notleidenden helfen. Mit dem, was du verdienst. Abziehen und aber auch etwas Neues anziehen. Ich habe schon so viele Leute gesehen, die sich in ihrem Fokus die ganze Zeit um den alten Mensch drehen. Wo es nur darum geht, als Christ musst du deine alten Kleider abziehen. Und ich darf das nicht, und ich darf das nicht, und ich darf das nicht, und das darf ich auch nicht, und das darf ich auch nicht, und ich ziehe das auch noch ab, und das ziehe ich auch noch ab. Und die Leute drüllen sich ein ewiges Leben um ihren alten Mensch. Wie ein Mond um einen Planet, oder sind sie in diesem Gravitationsfeld. Sie drüllen sich ewig um den alten Mensch und fokussieren sich auf das, was sie nicht dürfen. Und vergessen völlig, dass sie Jesus eigentlich für etwas Neues beruft. Und eigentlich will, dass sie in ein neues Gravitationsfeld reinkommen und sich um die Kleider fokussieren, die sie sollen anziehen sollen. Schau, ein Dieb, der das Leben lang stiehlt, für den reicht es nicht, wenn du ihm sagst, hör auf stehlen. Weil was macht er mit dieser ganzen Zeit, die er jetzt plötzlich hat? Was macht er mit dieser Energie, die er hat? Er braucht etwas Neues, wo er die Energie jetzt rein tun kann, einen neuen Job finden und Notleidenden helfen. Der hat gar keine Zeit mehr zum Stehlen. Außer du weißt, es ist Robin Hood oder so. Und das ist auch schlecht, oder? Aber das ist ein anderes Thema. Schau, so oft drehen wir uns um einen alten Mensch und vergessen völlig, zu was Gott uns eigentlich berufen hat. Und was für eine Freiheit dort eigentlich ist. Der Paulus schreibt, kein schlechtes Wort soll aus eurem Mund rauskommen. Lästert nicht über andere Menschen. Redet nicht schlecht über andere Menschen. Sondern, zieht das ab, hört auf, zieht es ab. Zieht dafür anstelle von dem ein neues Kleid an. Und das bedeutet, sagt er, ermutigt euch gegenseitig. Baut euch gegenseitig auf. Schau, wenn du anfängst, andere Menschen zu ermutigen und das zu deiner Kultur werden lässt, ich weiss, es fühlt sich komisch an, das zu machen, weil es nicht Teil von deiner Kultur ist. Aber wenn du das machst, fühlt sich so absolut komisch an, schlecht über jemanden zu reden. Das ist dein alter Mensch, es fühlt sich komisch an, es fühlt sich nicht mehr richtig an. Und der Paulus nennt Beispiel nach Beispiel nach Beispiel, ist wunderbar. Er sagt, lüg nicht, leg das ab. Aber zieh das neue Kleid an, fang an, die Worte davon zu sagen. Das sind aber zwei unterschiedliche Sachen. Und so weiter. Und schau, wegen dem ist Gottes Geist, der uns versiegelt, und uns zu diesem neuen Leben berufen hat. Wegen dem ist er traurig, wenn wir die Identität nicht vollständig wahrnehmen. Nicht, weil er gegen uns ist, nicht, weil er beleidigt ist, ich muss es nicht wiederholen, sondern weil er uns liebt, weil er für uns ist. Wegen dem ist er traurig, wenn er merkt, dass wir uns nur um alte Menschen kreisen und nicht das neue Leben können annehmen, das jetzt schon möglich wäre. Wegen dem ist er traurig. Und ich möchte die Predigt abschließen mit einer Geschichte aus meinem persönlichen Leben. Ich habe vorher erzählt, ich war an einer Bibelschule in Australien. Und ich hatte ein gewisses Glück gehabt, dass ich, indem ich umziehen musste, um einen Planet reisen, ganz viele Sachen aus meinem Leben, aus meinem alten Leben zurücklassen, die schlecht waren für mich. Das Beispiel ist folgendes. Als ich konfirmiert worden bin, mir mit dem Geld, mit Götti hat mir mega viel Geld gegeben. Ich habe mir mit dem Geld einen Gamer-PC gekauft. Ihr wisst, was das ist, oder? Gamer-PC. Und ich habe Stunden von meinem Leben mit dem Gamer verbracht. Stunden. Wir haben LAN-Partys gemacht und alles Mögliche, oder? Stunden! Und ich bin Christ gesehen. Ich hatte den Heiligen Geist gehabt. Aber durch das, ich das wie in meinem Leben hatte, sind ganz viele Sachen ungesund gewesen in meinem Leben. Ganz viele Sachen. Und indem ich konnte zügeln und auch gar nicht mitnehmen und um die Hälfte vom Planeten konnte reisen und dort ausgestiegen bin ohne Computer und dort plötzlich eine Welt kennengelernt habe, von neuen Kleidern, von neuen Beschäftigungen, von neuen Sachen, die in Gottes Reich möglich sind, neue Ideen, was ich dazu beitragen kann, habe ich den PC nicht einmal vermisst, der so ein grosser Teil war in meinem Leben. Ich habe das abgezogen und hier wieder angezogen. Und ich hatte damals ein Problem mit Lästern. Ich bin immer wieder, ich habe gewusst, es ist nicht richtig, wenn ich schlecht über andere Leute rede, die nicht im Raum sind. Ich wusste, wenn ich etwas gegen jemanden habe, dann soll ich direkt zu dieser Person gehen. Aber irgendwie, in diesem Umfeld, und irgendwie ist das Teil von meinem Leben, ich bin es nicht losgeworden. Ich habe mich immer wieder ertappt, wenn ich schlecht über andere Menschen rede. Aber dass ich dort angereist bin und plötzlich in einer Kultur mich wiedergefunden habe, wo die Kultur von der Ermutigung herrscht, habe ich gemerkt, wenn ich plötzlich etwas Neues kennenlerne und ich habe irgendwie neu schnaufen, ich habe wieder einen neuen Atem verspürt. Ein neues Leben erlebt, wo Gott für mich parat hat. Und ich habe es nicht einmal vermisst, was ich dort zurückgelassen habe. Ich war 2 Jahre an einem Bibelcollege und an einer Bibelschule. Und dann, als ich zurückgekommen bin, voller Vision, voller Enthusiasmus, Gottes Reich zu bauen, das Evangelium zu predigen, Kirche zu gründen und so weiter, habe ich sicherstellen, dass ich meine alten Kleider auf keinen Fall wieder anziehe. Ich wollte sicherstellen, dass die alten Kleider verbrennt werden. Und ich habe euch hier dazu ein Video mitgebracht. Ich habe mit meinem Vorschlaghammer verschlagen. Und verstehe mich nicht falsch. Ich sage nicht, Gamen ist Sünde. Überhaupt nicht. Aber für mich hat das etwas repräsentiert, was Teil von meinem alten Leben war. Was für dich etwas anderes bedeuten kann. Versteht mich, oder? Und wie das Leben halt so ist. Vor 1,5 Jahren, vor 5 Jahren habe ich den verschlagen und vor 1,5 Jahren bin ich auf die glorreiche Idee gekommen, mir wieder ein Gamer-PC zu kaufen. Und Marisa, meine Frau, war überhaupt nicht begeistert gewesen. Sie hat mich voll davon abhalten. Aber ich bin Prediger, oder? Und von Natur aus habe ich eine grosse Überzeugungskraft, oder? Und irgendwann hat sie mir dann zugestimmt, oder? Dann habe ich mir den gekauft, das war genial gewesen, oder? Komponenten zusammengestellt und das. Und es war wie so ein Hobby gewesen. Und das war genial gewesen, oder? Und dann habe ich Game mit Kollegen zusammen und so weiter. Und es war überhaupt nicht so gewesen, dass ich irgendwie süchtig gewesen wäre oder so. Oder dass ich das nicht im Griff gehabt oder dass das in irgendeiner Form irgendwie für mich ungesund gewesen wäre, würde ich nicht sagen. Aber ich habe wirklich gemerkt, dass etwas von meinem alten Leben wieder Raum einnimmt bei mir. Und ich doch so froh war, bin ich es irgendwie losgeworden. Und ich habe wie gemerkt, dass die Berufung, die Gott über meinem Leben ausgesprochen hat, wie irgendwie, wenn ich zu der plötzlich mit weniger Enthusiasmus gegenübergestellt war, weniger Leidenschaft für das. Und ich habe gemerkt, zum Beispiel, wenn ich auf meinen Kalender geschaut habe, dann habe ich gesehen, Montag oben frei, wow. Oh, und dann habe ich den Kalender von der Marisa eingeblendet und gesehen, oh, sie hat Fitness, geil. Kann ich gamen, oder? Und dann habe ich mir gedacht, was läuft mit mir, oder? Ich habe gemerkt, dass ich weniger Lust hatte, mit Menschen mich abzugeben. Und einfach weniger Lust eigentlich für meine Berufung hatte und für die Freiheit, die er eigentlich für mich hatte. Und dann war es so, dass ich in der Gottesdienst im ICF, immer wieder im Worship oder durch Predigt, wie immer Gott halt redet, oder? Immer wieder das Gefühl hatte, Gott sagt zu mir, hey, verkaufen doch. Verkaufen. Nicht anklagend. Liebend. Verkaufen doch. Und ihr vielleicht wisst nicht, wie das ist, oder? Ich bin dann so ein bisschen rebellisch gewesen, oder? Ich dachte, nein, also Gott, ich habe das im Griff. Das ist kein Problem, das ist einfach ein Ausgleich in meinem Leben. Verkaufen doch. Verkaufen. Und dann sage ich so zum Heiligen Geist, Heiliger Geist, du bist so gesetzlich. Und das ist irgendwie immer wieder gekommen, oder? Bis ich eines Tages dachte, also komm, ich verkaufe ihn. Und das, was dann passiert ist, ist wie, ich bin unglaublich gewesen. Ich habe ihn verkauft. Und in dem Moment, wo ich ihn verkauft habe, ist wie wieder der neue Schnuff in mein Leben zurückgekommen. Wieder eine neue Freiheit. wieder neu irgendwie der Kanal zwischen mir und Gott, wo wir kommunizieren, ist wieder gereinigt worden. Ich kann es nicht anders beschreiben und ich habe irgendwie die Freude, wo ich denke, der Heilige Geist getrübt worden ist und ein bisschen verloren gegangen ist und meine Freude zu Gott und zu der Welt und zu Menschen ist wieder gewachsen und ich habe wieder eine Freiheit dafür empfangen. Ich habe wieder können schnaufen. Und schau, es war nicht das schlechte Gewissen, das mich zu dieser Handlung geführt hat, sondern die Erkenntnis, dass er, der etwas Gutes angefangen hat in meinem Leben, auch wird mit der zu dem zur Vollendung kommen. Und ich möchte dich herausfordern heute so. Schau, er hat ein gutes Werk in deinem Leben angefangen und er wird es zur Vollendung bringen. Warum nicht jetzt schon kooperieren? Wenn es doch sowieso klar ist, dass du versiegelt worden bist und dass Gott eine Anzahlung gemacht hat und mit dieser Anzahlung eines Tages den vollen Preis wird zahlen und du völlig in seinen Besitz kommst. Warum nicht jetzt schon dein alte Kleid abgeben und das neue anziehen? Und das ist ein Prozess, der immer wieder stattfinden muss. Das ist klar. Aber warum nicht jetzt schon anfangen? Wenn er das Alpha ist und das Omega. Wenn er der Anfang ist und das Ende. Wir wissen, der Anfang ist gut gewesen und wir wissen, das Ende wird gut sein. Warum nicht jetzt schon mit ihm kooperieren? Warum nicht jetzt schon in den Geschmack kommen von dieser Freiheit? Warum rebellisch sein und an Sachen festheben, die uns nicht gut tun? Warum nicht die Freiheit jetzt schon entgegennehmen? Schau, wenn Unvergebenheit herrscht, wenn Bitterkeit in deinem Leben herrscht, warum nicht jetzt schon versöhnen? Warum nicht jetzt schon vergeben, wenn du doch weißt, dass eines Tages die Liebe von Gott sich wird durchsetzen in deinem Leben? Warum nicht jetzt schon die Freiheit annehmen? Wenn du eine ungesunde Beziehung hast in deinem Leben, wo du weißt, die ist schlecht für dich und die schadet dir, warum nicht jetzt schon aufhören, wenn du doch weißt, dass Gottes Berufung feststeht über deinem Leben? Warum nicht jetzt schon die Freiheit in Kauf nehmen? Wenn du weißt, dass eines Tages alles wird ans Licht kommen. Alles. Warum nicht jetzt schon offen sein und transparent sein? Schau, der Heilige Geist ist für dich. Und er liebt dich. Und er möchte dir helfen, dein alte Kleid abzuziehen, die alte Kleider abzuziehen und das neue anzuziehen. Und wir werden jetzt zusammen einen Song singen. Holy Spirit, you are welcome here. Heiliger Geist, du bist willkommen in meinem Leben. Und auch vielleicht bedeutet, während wir das singen, dass etwas für jeden etwas anderes vielleicht, was der Heilige Geist dir aufs Herz legt. Vielleicht sagt er, verkauf die PC. Vielleicht sagt er, lösch die Netflix-Account. Vielleicht auch nicht. Vielleicht ist das für dich gut, für den anderen nicht. Wer weiß? Aber lass uns offen sein für sein Reden. Lass uns einmal aufstehen. Und lass uns den Song zusammen singen. Und lass uns offen sein, indem wir das singen, was er uns aufs Herz legt. Was wir können abziehen, aber lass uns ihn auch fragen, was wir anstelle von dem können anziehen. Verstehst du, wenn du nur abziehst, wenn du nur abziehst, bist du nackt und hast kalt. Und dann gehst du wieder zurück und ziehst es wieder an, weil du halt etwas Warmes brauchst. Du brauchst etwas Neues, das du kannst anziehen kannst. Lass uns den Heiligen Geist fragen. Geredet. Der Heilige Geist hat etwas zu dir geflüstert. Und morgen ist Montag. Und heute ist nicht der Tag, wo du das umsetzt, was du hörst, sondern morgen. Ich möchte dich ermutigen, nimm das mit, was du gehört hast und setz es um. Das ist das Beste für dich, wenn du das machst, weil er dich liebt und für dich ist. Schau, ich habe das Gefühl, einige von uns wechseln wieder Orbit jetzt heute oben. Vom Drüllen um alten Menschen zum Drüllen um einen neuen Menschen, der für uns geschaffen hat. Und wenn du heute so oben da bist und du möchtest gerne deinen Orbit wechseln und du sagst wie Jesus, ich brauche Hilfe von dir für das. Ich möchte das, was du mir gesagt hast, umsetzen mit deiner Hilfe. Wenn du das bist, dann streck jetzt wie symbolisch deine Hand in die Luft zu Jesus oder zu Gott oder zum Heiligen Geist und bete mit mir mit. Ich strecke meine Hand auch auf. Heiliger Geist, ich danke dir für dein Reden. Ich danke dir, dass du uns nicht verurteilst. Ich danke dir, dass du nicht beleidigt bist, sondern dass du uns liebst und für uns bist. Ich danke dir, hast du geredet und hast mir Ohren gegeben zum Hören. Und du siehst jetzt meine Hand und ich bitte dich, führe mich in den neuen Orbit. Führe mich in das neue Leben. Hilf mir, um das Alte ablegen. Schenk mir Vertrauen, dass das Neue besser ist als das Alte. Hilf mir, das Alte abzulegen, aber hilf mir, das Neue anzuziehen. Jesus, hilf mir auf diesem Weg. Amen. Amen, sehr schön. Wir werden gerade weiter singen. Ich möchte aber noch auf eine Gruppe von Leuten beten. Vielleicht bist du zum ersten Mal hier im ICF. Vielleicht bist du schon ein paar Mal gekommen, aber vielleicht hast du noch nie in deinem Leben bewusst dein Vertrauen in den Jesus gesetzt. Vielleicht hast du noch nie das Gebet gebetet, Jesus, ich möchte dir vertrauen. Jesus, komm in mein Leben. Jesus, führ du mich. Vielleicht hast du das noch nie gebetet. Vielleicht bist du jetzt oben da und du hast nicht alles verstanden, was ich gesagt habe, aber du merkst wie, hey, ich möchte das. Ich möchte den Heiligen Geist auch, der mich versiegelt und wie eine Anzahlung ist für mein Leben. Ich möchte die Liebe von Gott auch. Und ich möchte die Hoffnung und die Zuversicht auch, dass sich die Liebe eines Tages wird vollständig durchsetzen. Wenn du heute da bist und du möchtest dein Vertrauen in den Jesus setzen und dich auf den Weg machen mit ihm, dann möchte ich dich herausfordern für einen mutigen Schritt. Und du das Gott wie in einem Gebet sagst. Können wir kurz alle die Augen zumachen? Wenn du das bist, dann möchte ich dein Vertrauen zum ersten Mal auf den Jesus setzen. Und du möchtest wie eine Antwort geben auf die Liebe, die er zu dir hat. Und du sagst, hey, ich möchte sie empfangen. Und ich möchte den Heiligen Geist auch, der mich versiegelt, auf den Tag der Erlösung an. Wenn du das bist, wo immer du hockst, während alle die Augen zu haben, steck jetzt schnell auf und wink zu mir. Merci vielmals dort hinten. Merci vielmals da vorne, danke. Wink mir schnell zu, wenn du das bist. Sehr schön. Amen. So gut. Du kannst mit mir das Gebet mitbeten von Herzen. Jesus, ich danke dir, dass du mich liebst. Ich habe deinen Ruf heute oben gehört und ich möchte mein Vertrauen heute in dich legen. Ich möchte mein Leben in deine Hand geben, Jesus. Vergib mir bitte für alles, was ich falsch gemacht habe. Zeig mir, wenn ich den alten Menschen ablegen kann. Und hilf mir in diesem Prozess, den neuen Menschen anzulegen. Jesus, komm in mein Leben. Und schenk mir den Heiligen Geist, der mir Kraft gibt auf diesem Weg. Amen. Amen. So wunderbar. Wir werden jetzt nicht zusammen singen. Hey, wenn du aufgestreckt hast und mit jemandem gekommen bist, dann red mit dieser Person über das, was du jetzt gerade gemacht hast. Sag das dieser Person und sag ihr vielleicht, hey, ich habe aufgestreckt, das sind meine nächsten Schritte. Du kannst auch jetzt, während wir jetzt zusammen singen, dort vorne gehen zum Gebetsteam und die werden dir sicher eine Bibel in die Hand drücken und mit dir die nächsten Schritte besprechen oder einfach mit dir beten. Du kannst auch sonst, wenn du sonst Gebet möchtest, nehmen, kannst du jetzt während wir singen dort vorne gehen, auch nach dem Gottesdienst noch, werden die Leute dort sein und du kannst für dich beten.